Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Durch beide Augen fällt Licht. Die Netzhaut leitet den Reiz ins Gehirn. In Kombination mit den anderen Sinnen entsteht ein Abbild der objektiven Realität. Unvollständig. Es fehlt zum Beispiel der infrarote und ultraviolette Bereich. Das wissen wir zumindest. Unsere Sinne zu erweitern wird zur Triebkraft im Drang nach Erkenntnis. Augmented Reality, Virtual Reality. Schon Mitte der 50er Jahre erdacht, gelang dem Startup Oculus VR 2012 mit der Oculus Rift Brille ein Durchbruch in der erschwinglichen und consumerfreundlichen Anwendung für jedermann. 2018 scheint es kaum noch einen Bereich zu geben, der nicht dafür ausgelotet wird. Selbst Szenenbilder für Studios werden heute schon virtuell mit Licht, Schattenwurf und den Platz für Kamerafahrten virtuell konstruiert und getestet. Doch was ist nützlich? Was ist unterhaltsame Spielerei oder sogar sinnlose Lebenszeitverschwendung? Wie bringt man Experten mit Normalos zusammen? Antworten auf diese Fragen fand ich kürzlich auf der CeBIT am Stand vom We Are Business Club.
Ich würde Sie erstmal bitten, sich ganz kurz vorzustellen. Wer sind Sie und was machen Sie?
Mein Name ist Maren Courage, Gründerin des VR Business Clubs. Wir haben das Netzwerk vor knapp 11 Monaten gegründet und wir organisieren Events und bringen Anwender zusammen mit Technologieunternehmen, die aktiv sind im VR, AR und MR-Bereich.
Und Sie sind die eigentliche Gründerin, die Erfinderin dieses Netzwerks. Was war der Hintergedanke?
Ja, wir haben es zusammen erfunden. Oliver Autumn, der hier mit mir zusammensteht und ich vor knapp 11 Monaten.
Ja, wir sind ja mit dem VR Business Club sind wir ein Business Network für Virtual Reality, eigentlich das Business Network für Virtual Reality in Deutschland. Das heißt, bei uns sind so große Unternehmen wie beispielsweise Heidelberger Druckmaschinen, die wir zugeschaltet haben, aber auch Audi, Telekom, Telefonica, Rolls-Royce beispielsweise und viele andere, ADAC-Mitglied, Führungskräfte, die kommen bei uns in verschiedenen Veranstaltungen zusammen, deutschlandweit. Wir sind in 5 großen Städten unterwegs, in Köln, Hamburg, München, Berlin regelmäßig und Frankfurt am Main. Und da kommen Führungskräfte zusammen und wir quatschen darüber, was man alles mit Virtual Reality und Augmented Reality machen kann, wie sich der Markt entwickelt und vor allen Dingen, wie die Businessmodelle sich entwickeln kann, wann man damit Geld verdienen kann. Aber auf der anderen Seite interessiert uns auch sehr natürlich, was das für Konsequenzen hat, wenn das flächendeckend eingesetzt wird, weil wenn dann natürlich viele mit den Brillen rumlaufen und dann Zusatzinformationen eingeblendet kriegen oder ganz in virtuelle Räume verschwinden können, so als ob man wirklich echt dabei wäre, gibt es natürlich auch Gefahr, die man bedenken sollte.
Dazu kommen wir vielleicht später. Jetzt erstmal müssen wir kurz beschreiben, was hier überhaupt an diesem Stand präsentiert wird. Ein ganz normaler Laptop, sage ich mal, ohne jetzt die Marke zu nennen. Dann der Klassiker natürlich die Brille, die VR-Brille. Und dann haben Sie hier noch 2 Griffe und das ist dann schon im Prinzip alles. Der Rest spielt sich sozusagen im Hintergrund mit Ihrer Software ab.
Genau, also wir haben jetzt hier einen Stand aufgebaut, wo wir Startups, die mit uns verbunden sind, eben mit unseren Mitgliedern verbinden. Da sind hier 4 Startups bei uns am Stand, die ihre Produkte zeigen. Darüber hinaus habe ich jetzt hier gerade so einen Laptop hingestellt, um am Beispiel von Social VR, hier in dem Fall mit Facebook Spaces, mit der Oculus, zu zeigen, wie man eben über Distanzen Leute zusammenschalten kann. Ne, und wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe hier so eine Virtuality-Brille, hier in dem Fall von Oculus eben in der Hand, könnte aber beispielsweise auch eine Brille von HTC Vive sein oder eben die neuen Microsoft Mixed Reality-Brillen oder eben andere Produkte, die eben auf dem Markt sind, mit denen man eben in diese virtuellen Welten gehen kann. Auf der anderen Seite gibt es 2 Controller, den ich links und rechts in meine Hand nehmen kann und mittels dieser Controller kann ich meine Hände im virtuellen Raum sehen und bestimmte Funktionen auslösen. Und
dann also ich kann das mal kurz beschreiben, das ist im Prinzip so ähnlich, als würde man bei einem Fahrrad Fahrrad kurz an der Seite links und rechts den Lenker abhauen. Und dann hat man hier noch so einen Ring drumherum, der wahrscheinlich zur Stabilisierung da ist. Oder ist das nur futuristisches Design?
Nee, das ist tatsächlicherweise, dass es besser in der Hand liegt und man die Dinger nicht vielleicht aus der Hand fallen lässt, wenn man gerade in der Action von irgendwelchen Anwendungen ist oder in virtuellen Szenen.
Und dann haben Sie da noch Steuerbuttons dran, links und rechts?
Hier in dem Fall sind so Joysticks aufgebracht, mit denen man sich eben teilweise, selbst wenn man steht, im Raum bewegen kann. Na, aber Vorsicht, wenn man steht, aber sich gleichzeitig im Raum bewegt, wird einem schlecht. Das sollte man meistens eher lieber verhindern.
Provokante Zwischenfrage, warum gibt es Business-Leute, die das Bedürfnis haben, fern der normalen Videokommunikation, kleiner Monitor auf dem Tisch oder ein Screen auf dem Handy, sich jetzt auch noch virtuell mit den Partnern zu treffen? Es reicht doch im Prinzip zu sehen, der ist da, ich kann mit dem reden und fertig ist. Haben Sie da irgendwie Erfahrungswerte? Warum?
Also der einfachste Grund ist, dass die Leute mehr und mehr Reisekosten sparen wollen.
Ja, das ist gut, ja, mit Videotelefonie geht das ja auch.
Ja, aber trotzdem bin ich ja nicht so präsent im Raum, als wenn ich mich tatsächlich als ganzer Mensch in einen Raum begebe. Also ich denke, das ist natürlich eine Möglichkeit, um sich zu unterhalten. Aber um wirklich präsent zu sein und um das Gefühl zu entwickeln, sich wirklich zu treffen und nicht nur, ich meine, Videokonferenz, telefonieren, skypen, whatever, ist natürlich eine schöne Art und Weise, Meetings abzuhalten und wird es auch noch lange geben. Aber das Treffen in virtuellen Räumen hat nochmal eine andere Dimension. Man ist wirklich da. Das ist auch bei Facebook Spaces, glaube ich, der erste Erfahrungswert, den wir haben, dass man das Gefühl hat, nach so einer gemeinsamen Sitzung den Mensch wirklich getroffen zu haben. Mit seiner Mimik, mit seiner Gestik, mit seiner Stimme, die ich dann transportiert bekomme und die sich verknüpft mit der, ich sag mal, mit den Bewegungen, die der Mensch macht. Es ist nochmal eine andere Art des Zusammentreffens und eine intensivere Wahrnehmung des anderen, als wenn man jetzt nur per Videokonferenz unterwegs ist.
Gerne mal nochmal wieder Salz in die Wunde. Das gab es ja alles schon mal so um 2006, das nannte sich Second Life. Da hat man versucht, tatsächlich 3D-Welten zu konstruieren und sich Avatare zu besorgen, dann da reinzugehen. Und es gab große Ideen, dass Hochschulen sogar meinten, man könnte den Hörsaal ersetzen, indem man sich als Student da reinsetzt. Man kann dann hin und her gucken, man kriegt sozusagen die PowerPoint direkt dann auch in den PC hinein, kann sich das dann sozusagen runterladen. Das ist, ich sag mal, so ein bisschen abgeebbt. Es gibt es zwar noch, aber nicht mehr mit dieser Dimension. Jetzt ist VR der letzte heiße Scheiß. Genau, aber irgendwie ist das der Spaßfaktor, warum Businessleute sagen, das gefällt mir, oder ist tatsächlich auch ein Mehrwert in so einer Sitzung?
Das ist ein Riesenmehrwert, den man hat, weil eben das Gehirn glaubt, das wäre echt. Selbst, wie wir hier gesehen haben, sind die Avatare eher so Trickfilmfiguren, so Animationen. Aber man kann dann bestimmte Ausdrücke zu machen, und wenn man lächelt oder mal böse guckt und so weiter, wird diese Emotion in dem virtuellen Raum tatsächlich schon rübergebracht. Und man hat dieses Gefühl, man hat den anderen gesehen. Ne, diese Szenarien, was Sie gesagt haben, gibt es jetzt eben mit dem Social VR, lebt das wieder auf. Das braucht ja manchmal auch ein bisschen. Die Technik ist viel, viel besser geworden. Wir sind plötzlich, im Gegensatz von vor 10 Jahren, sind wir alle plötzlich connected. Ne? Unser Smartphone hat ja im Prinzip ganz neue Aufgaben übernommen. Ich bin immer online. Und das heißt, wenn man das jetzt auf die Brillen überträgt, kann ich mich eben auch aus einem Vorlesungssaal oder von draußen im Prinzip plötzlich mit anderen treffen, virtuell, und dort zusammenkommen.
Ne? Und das ist eigentlich. Ich habe selten eine Brille dabei.
Ja, das ist natürlich, wir haben alle nur Smartphones zurzeit dabei, ne? Aber man kann ja denken, Smartphone ist auch ein Problem, dass man natürlich nie die Hände frei hat. Und das ist ja, wir sehen ja, wenn wir durch den Verkehr wandern, den Blick aufs Handy, Heads Down Generation, schauen, ist das natürlich auch nicht ungefährlich. Ne? Also von daher wenn ich das jetzt mit einer Brille, Sie haben jetzt ja vor mir eine sehr schöne Brille auf, eine ganz normale Brille, wo man eben durchschauen, wenn das so aussehen würde, würde es natürlich das Handy vielleicht ersetzen und man könnte eben aber dreidimensionale Objekte in das Reale mit einblenden. Das können eben auch Menschen sein, die ich da ein bisschen so wie bei Star Wars dazuschalte, ne? Diese Hologramme, die man da sieht, so kann man sich das auch vorstellen und hat dann plötzlich so eine Art persönlichen Kontakt in Anführungsstrich gehabt.
Was meinen Sie denn, in wie vielen Jahren ist das, was Sie eben mit den leichten Brillen angedeutet haben, Realität?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, es wird einen fließenden Übergang geben, auch wie wir das bei Mobiltelefonen erlebt haben. Ja, die waren am Anfang groß und globig und jetzt haben wir hier so ein super Smartphone in der Hand, was irgendwie sehr elegant ist und in jede Hosentasche passt. Und ich glaube, auch diesen Übergang werden wir erleben mit Virtual Reality. Also richtig Mainstream wird das Ganze erst, wenn wir stufenlos von einer Realität in die andere kommen. Und wenn wir sozusagen diese Begriffe MR, AR, VR sozusagen mehr und mehr durch eine Realität, die ergänzt wird, ersetzen. Und das wird vielleicht in 5 Jahren soweit sein, dass viele diese, smarten, coolen Brillen haben. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass im Zeithorizont der 10 Jahre das schon sehr selbstverständlich ist.
Kontaktlinsen vielleicht?
Kontaktlinsen. Also ich habe gehört, dass alle großen Internetkonzerne schon Patente drauf hatten. Keine Gewähr, aber haben mir schon mehrere Leute erzählt, dass die Kontaktlinsen noch kommen. Oder der nächste Step tatsächlich, wie man es in den Filmen sieht, dass er genau direkt an den Sehnerv angekoppelt wird. Ist für mich eine unheimliche Vorstellung, für viele andere auch. Aber wenn man sieht, wie schnell sich eigentlich das mit den Smartphones auch geändert hat, dass alle mit den Smartphones rumlaufen und connected, kann man natürlich auch auf weitere Szenarien mit Generationen, die daran gewöhnt sind, natürlich sicher vielleicht auch denken, das könnte kommen.
Nun haben Sie das sehr stark ausgerichtet auf so einen Videokonferenzenersatz oder Business Meeting Club. Was lässt sich denn da theoretisch noch alles machen? Also Sie wissen ja, ich komme aus der Journalistenbranche. Könnte man auch damit, ich sag mal, seine Hörer sehen? Also jetzt Radio machen, nehmen wir mal an, nach der letzten Media-Analyse gucken oder hören besser gesagt 72.000 diese Sendung, dass 72.000 sich in diesen Stream dann einklinken und mir beim Radio machen zusehen, wäre das technisch möglich?
Das wäre technisch möglich, wenn Sie dreidimensional sozusagen zu dem per Internet in zu Hause übertragen werden. Das ist gar kein Problem. Das ginge heute sogar schon, nur eben die Technik ist natürlich zu Hause bei den Leuten noch nicht verfügbar. Die müsste einfach mal dann gekauft werden und auch dann Ihr Rundfunkhaus müsste im Prinzip entsprechende Technologien zur Verfügung stellen.
Also was braucht man als Grundausstattung dafür?
Als Grundausstattung einmal auf Ihrer Seite braucht es natürlich eine Technologie, die Ihren Körper scannt und dreidimensional ins Internet bringt. Das gibt es heutzutage in verschiedenen Ausprägungen schon. Und auf der anderen Seite brauchen Sie eben eine Virtuality-Brille, also wo Sie in einer geschlossenen Welt sind und Sie sehen in einer bestimmten Umgebung. Oder eine Augmented-Reality-Brille, wo Sie als Hologramm quasi in die reale Umgebung eingefügt werden. Würde funktionieren, muss man natürlich sehen, ob das sinnvoll ist, im Radiobereich sozusagen sie darüber zu bringen. Aber ich fände es interessant auf jeden Fall.
Ja, interessant schon, aber man sagt ja schon, Radio ist Kino im Kopf. Also die eigene Imagination ist dann doch schon möglicherweise auch die Faszination, die Radio ausstrahlt. Aber nur mal rein theoretisch, was ist möglich? Also das wäre heute schon möglich. Mit welcher Datenrate würden die Bilder dann an der Brille bei Ihnen ankommen?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Da müssen wir dann die Techniker wirklich dazu schalten, die sich damit beschäftigen. Man muss aber sagen, mal jetzt für die Allgemeinheit ist, es müssen natürlich komprimierte Daten sein. Und da gibt es eben verschiedene große Firmen, die an dieser komprimierten Technologien arbeiten. Oder beispielsweise hier auch in Berlin das Fraunhofer-Institut, das HAI, hat ja beispielsweise solche Technologien eigentlich auch für Bildformate entwickelt. Und die kümmern sich darum, dass sie das machen. Auf der anderen Seite weiß ich zum Beispiel von Microsoft, dass die zum Beispiel solche Technologien beispielsweise im Bereich Volumetrik-Video schon anwenden. So diese Hologramme relativ klein, also im Bereich von einer 1-Minuten-Aufnahme ist dann so 70 bis 100 Megabyte inzwischen groß. Und das ist natürlich eine Größe, die man dann auch zum Beispiel auf dem Smartphone immer auf andere Endgeräte mit den Verträgen, Mobilfunkverträgen, die wir heute haben, rüberschicken können.
Thank you.
Kommen wir mal zu den Gefahren. Sie haben es ja gerade auch erklärt, dass das so ein fließender Übergang sein wird, dass man irgendwann vielleicht gar nicht mehr bewusst sich macht, dass man ja zwei Realitäten in sich trägt. Einmal die tatsächliche Realität, die vor einem abläuft, und dann hat man eben diese technisch vermittelte, die dann meinetwegen über Kontaktlinsen zu einem kommt, und dieses Switchen hin und her, das fällt uns ja heute schon schwer, Handy, Sie sagten es, und normale Gespräche, dann heißt es immer Quality Time, legt das Handy weg, ne? Das wird man dann mit den Kontaktlinsen wahrscheinlich praktischerweise nicht machen können. So, leg deine Kontaktlinse weg, ich will dich jetzt richtig sprechen oder so. Also das wird wahrscheinlich einen kulturellen Wandel geben müssen, wie man das vereinbart. Dann gibt es vielleicht Cafés, wo man das verbietet, wo man sagt, hier, bei uns sehen Sie alles echt. Das kann ich mir vorstellen. Aber was möglicherweise ist denn dann tatsächlich die Gefahr, dass man abgeschottet ist von der realen Welt und dann nur noch in einer Traumwelt lebt? Was denken Sie?
Ja, ich glaube, die Gefahr ist viel stärker im Virtual Reality Bereich, wenn Sie sich die Leute komplett abschotten und wenn Sie vor allen Dingen im virtuellen Raum Grenzen überschreiten, die jetzt für uns ganz normal sind, weil wir sie gelernt haben, weil es Regeln gibt, weil wir soziale Menschen sind und bestimmte Sachen erlernt haben. Und im virtuellen Raum kommen dann vielleicht auch Sachen raus, die man eigentlich von seinem Gegenüber nicht sehen will, einfach weil die Möglichkeiten plötzlich so, so vielfältig sind und der Mensch vielleicht auch Sachen ausprobieren möchte, die er im normalen Leben nicht darf. Ja, wo bestimmtes Gefahrenpotenzial ist. Ich glaube, da ist die Bildung ganz stark gefragt, die Bildungsinstitutionen und die Politik, dass man auch Werte im digitalen Raum schützt, die uns hier im analogen, physischen Dasein sehr wichtig sind. Und ich glaube, für dieses Gerät, wenn wir tatsächlich praktisch wie eine sexy Brille Inhalte eingeblendet bekommen, da sehe ich gar nicht so große Gefahren. Das wird so sein wie heute mit dem Smartphone. Klar, manche übertreiben es total und sind nur dran die ganze Zeit. Da kann nur die Erziehung bei den Jugendlichen vielleicht noch was bewirken und bei den Kindern. Aber andere gehen damit ja sehr souverän und sehr gezielt um mit diesem Medium. Und insofern, so wird es dann bei diesem veränderten Endgerät, was uns mehr Möglichkeiten bietet, weil wir die Hände frei haben, auch sein, dass man vielleicht ganz konkret bestimmte Inhalte zu bestimmten Zeiten ausblenden kann und sich gar nicht damit beschäftigt, so wie ich heute mein Handy ausmache.
Und es wird auch verboten im Auto zum Beispiel, dass man damit telefoniert, wenn man es in der Hand hält. So kann ich mir vorstellen, dass VR-Brillen im Auto nur dann gestattet sind, wenn es ein selbstfahrendes Auto ist, möglicherweise. Also dass tatsächlich dann neue Regeln konstruiert werden. Aber das ist ja nicht das, was Sie vielleicht mit Gefahren meinen, sondern es kann einem schlecht werden, haben Sie gesagt?
Ja, aber jetzt die Gefahren sind eher tatsächlicherweise die Gefahren des gesellschaftlichen Miteinanders. Ja, das heißt also, wenn jetzt viele Leute, beispielsweise gibt es jetzt Plattformen, wie beispielsweise VR-Chat zum Beispiel, über die ja gerade viel berichtet werden, wo mal 20.000, 30.000 Leute weltweit gleichzeitig unterwegs sind. Und da ist natürlich wirklich ein Problem, dass die Leute diese sozialen Schranken, was man ja auch kennt aus letztendlich den Kommentaren, die es im Social Media gibt, fallen relativ schnell weg, weil man ist ja nur virtuell. Und das heißt also, von Gewalt bis sexuellen Angriffen und Übergriffen und so weiter, gibt es da viele Facetten, auch sehr, sehr viele gute, aber auch viele negative Sachen, die man eben als Normalbürger, der da reingeht, eben schnell erleben kann. Und da beschäftigen sich natürlich alle damit, weil das Gehirn übersetzt das, was man eben sieht, als Realität, auch wenn es noch nicht ganz real ist. Und das heißt, wenn man angegriffen wird, geht man danach raus und denkt, jetzt hat mich jemand angegriffen und hat ein schlechtes Gefühl oder eben Schlimmeres.
Ich wurde mal vom Balkon geworfen, also jetzt in der Virtualität, und mir, ich dachte, was ist denn jetzt los? Also es war tatsächlich so das Gefühl plötzlich da, ich merkte richtig, wie meine Knie weich wurden, und bin dann aber natürlich sanft gelandet, ja, genau. Logischerweise, weil die Brille mir das suggeriert hat, und alles war wieder gut und es machte plötzlich Spaß auch zu fliegen und so eine Geschichte. Aber ist das nicht, ich sag mal, für die suchtanfällig sind, eine schlechte Prognose?
Ja gut, aber das Suchtpotenzial ist in jedem Medium da. Also ich denke, es gibt immer Leute, wie Maren schon meinte, die sind suchtanfällig, andere sind weniger suchtanfällig, und so werden die Leute sich immer scheiden. Einige werden immer, natürlich auch in verschiedenen Gesellschaften, ich meine, wir in Europa haben ja auch bestimmte Werte, die wir letztendlich vertreten oder die jetzt allgemeiner Konsens sind. Wenn man jetzt zum Beispiel in asiatische Gesellschaften geht oder in Amerika, wo ein ganz anderer Umgang mit Medien, gut oder schlecht, kann ich nicht bewerten, stattfindet. Und da ist natürlich die Affinität, sich in solchen Welten zu verlieren, teilweise eben auch größer.
Was mir an Ihrer Idee gefällt, ist, dass man wegkommt von diesem Unternehmensdenken. Alle Mitarbeiter müssen jeden Morgen 9 Uhr in ihr Kästchen. Dann gibt es 12 Uhr das erste Meeting und 15 Uhr das nächste und dann dürfen wieder alle nach Hause gehen. Sondern das ermöglicht ja auch einen Arbeitsflow, Workflow herzustellen, den man anpassen kann an den eigenen Biorhythmus, an die eigene Kreativitätsphase, an möglicherweise auch soziale Kontakte, die man zu Hause hat. Man ist entweder gerade frisch Mutter oder Vater geworden oder hat einen Pflegefall und kann sich dann sozusagen im Team, im Kollektiv oder in den Gruppen, in denen man normalerweise arbeitet, souverän als gleichberechtigter Partner mitbewegen. Ist das ein Anwendungsfeld oder ist das eher immer noch so, dass Business-Leute unter sich einfach Spaß haben wollen und sagen, ah, ehe ich da jetzt nach Hongkong fliege, mache ich lieber mal das mit der Brille?
Nee, es gibt tatsächlich ganz konkrete Anwendungsfälle. Wenn man jetzt von diesem Kommunikationseffekt weggeht, gibt es natürlich im B2B-Bereich, also Business-to-Business, tolle Sachen. Zum Beispiel prominentes Beispiel, Volkswagen hat jetzt zum Beispiel was gemacht, wo Leute Produktionsplanung, also die Planung im Prinzip der gesamten Produktion vorher virtuell durchführen können. Das heißt, das ganze Werk, was gebaut werden soll, die Halle, ist als virtueller Raum gebracht. Und ich glaube, Deutschland können sich Leute einloggen, von zu Hause sicherlich oder eben auf dem Office oder hier in dem Beispiel, glaube ich, aus der Tschechei. Und dann wird zusammen eine Produktionsplanung gemacht, erstmal alles virtuell, bevor gebaut wird. Und das heißt also, einerseits habe ich natürlich Reisekosten gespart. Ich kann das, was Sie angesprochen haben, ich kann tatsächlich auch mal von zu Hause arbeiten und mit Kollegen zusammen reingehen. Aber darüber hinaus kann ich im Prinzip auch wirklich diesen knallharten Effekt, dass ich Fehler bei der Produktionsplanung, bevor ich jetzt mal den teuren Bau mache, eigentlich vorher virtuell eigentlich mal machen kann und eben auch vermeiden kann danach im Realen. Auf der anderen Seite Real Estate. Zum Beispiel gibt es tolle Anwendungen, die Begehung, dass halt man der Makler gar nicht mehr mit den Wohnungssuchenden vor Ort sein muss, sondern die Wohnungssuchenden können sich von zu Hause per Smartphone, jetzt kann man das sozusagen aber virtuell 360 Grad sehen, einloggen oder eben mit der Brille und kann sehen, wie die Wohnung aussehen würde oder das Projekt, wenn ich ein größeres Projekt habe.
Dann bin ich weiter gespannt, ob das nicht nur so ein Hype ist wie mit 3D. Dieser poppt ja immer mal wieder auf, so ja. Alle 10 Jahre. Mit verschiedenen Technologien und man stellt dann immer wieder fest, ach, zweidimensionales Fernsehen ist auch ganz schön. Es kommt auf die Erzählstrukturen an und weniger auf die Dreidimensionalität. Bin gespannt, ob sich das tatsächlich im Alltag durchsetzt und ob das nicht vielleicht dann eher zu einer aggressiven Abwehr führt, weil alle Leute sagen, auch das noch jetzt, das Handy reicht mir schon, jetzt noch meine Kontaktlinsen weglegen. Dazu brauche ich ja wieder ein neues Accessoire, ne? Also irgendein Kästchen.
Dazu würde ich noch einen Punkt sagen. Natürlich wissen wir, dass diese Technologien VR, AR, MR, XR nur eine Brücke sind zu vielen anderen Technologien, die uns auf jeden Fall beeinflussen werden. Also künstliche Intelligenz, VR in Verbindung mit Sprachkommunikation und mit Möglichkeiten, die wir jetzt noch gar nicht erahnen können, da ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial.
Und vielleicht auch von mir nochmal, das Thema Datenschutz haben wir ja heute noch gar nicht angesprochen, auch gerade weil Sie vorhin nach den Problemen natürlich, wir arbeiten hier, sehen wir, sind hier auch mit Facebook Oculus unterwegs und wir wissen natürlich jetzt aus Deutschland heraus, dass da letztendlich die Businessmodelle alle datengetrieben sind. Das heißt, wir zahlen ja alle nicht dafür, dass wir das machen. Und da denke ich, sind wir auch alle aufgefordert, wenn jetzt wieder eine neue Plattform entsteht, wo eventuell irgendwann mal Smartphones mehr und mehr ersetzt wird durch Virtuality-Brillen oder Augmented-Reality-Brillen, dass wir dann im Prinzip auch eine sichere Datenbasis dafür anbieten, dass eben diese Daten, unsere Bewegungsdaten, was machen gerade wir, wo befinden wir uns gerade, mit wem sprechen wir, nicht gerade überall rausgehen. Ne? Sowas muss man diskutieren und sicherlich auch auf breiter öffentlicher Ebene, wie er gemacht wird, aber auch im Virtuality-Bereich natürlich.
Wieder in der richtigen Realität. Gleich gibt es hier Musik nonstop fast.